Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, die Kultur muss sich jetzt halt im Internet abspielen. Beobachter reden sogar davon, dass es hier um ein Auswandern in das digitale Exil geht. Sie sprechen nicht nur über Ausstellungen, sondern auch über Theater. Künstlerinnen und Künstler also als Vertriebene. Der Kulturwissenschaftler Christian Holst beschäftigt sich gerade intensiv mit diesem Kulturwandel und er fragt sich, wie könnte dieser Raum im Netz aussehen, um mehr zu sein als nur eine reine Marketingmaßnahme von Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden? Guten Abend, Herr Holst.
Guten Abend.
Wenn ich vom Auswandern ins Exil höre, dann stelle ich mir Thomas Mann oder Stefan Zweig auf beschwerlichem Weg nach Übersee vor. Über diese Formulierung, natürlich mit dem Zusatz digitales Exil, sind Sie bei Ihren Analysen in einigen Berichten gestolpert. Was halten Sie denn selbst von der Phrase?
Na, ich fand sie einfach interessant, weil sie eigentlich da, wo ich sie gelesen habe, eher beiläufig verwendet wurde, aber ich sie doch irgendwie für verräterisch halte sozusagen, weil sie eben sagt, dass es genau dieser beschwerliche Weg ist, die unfreiwillige Vertreibung ins Exil, eigentlich man auch mitdenkt mit diesem Begriff. Und das, glaube ich, ein Problem ist, was im Kulturbereich, für zumindest wenn man so auf diese traditionellen großen Player schaut, durchaus nicht ganz falsch ist. Und ich habe ja mich dann gefragt, warum ist das so? Wäre es nicht eigentlich schöner, wenn es eine zweite Heimat werden würde, der digitale Raum? Diese Frage stellt sich jetzt natürlich angesichts des Shutdowns, dem die Kulturbetriebe ausgesetzt und eigentlich das ganze kulturelle Leben ja im Moment. Da stellt sich diese Frage natürlich nochmal besonders, aber auch unabhängig davon ist diese Frage natürlich im Raum, warum ist es nicht eine zweite Heimat?
Wenn ich zum Beispiel ein Gemälde betrachten will, dann kann ich das natürlich auf meinem Desktop, auf meinem Handy, sonst wo auf dem Bildschirm tun. Aber das ersetzt ja eigentlich nicht den Besuch im Museum, wo ich rangehe, wo ich mir die Pigmente angucken kann, wo ich sehe, wo ist eine kleine Erhebung in der Farbe und das einfach noch viel mehr fühlen kann. Geht es bei dieser digitalen Kunst einfach um völlig neue Kunstformen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen oder nur im Ansatz kennen und weniger darum, was eben in den Museen und Galerien hängt?
Ja, ich glaube, dass das so ist. Ich begegne diesem Argument oft und auch in Diskussionen mit anderen, dass gesagt wird, naja, also gerade im Theater, im Museum ja auch, da wird dann von der Aura des Werkes gesprochen. Im Theater sind es dann so Begriffe wie Gegenwärtigkeit, die eine große Rolle spielen, dass man sagt, die Zuschauer und die Schauspieler, die müssen einfach zusammen in einem Raum sein. Das macht dann erst das richtige Erlebnis aus. Und ich würde das auch überhaupt nicht in Frage stellen oder bestreiten, dass das so ist. Natürlich hat das seinen besonderen Wert und seinen besonderen Reiz. Und wir hoffen auch alle natürlich deswegen, dass der Betrieb dann auch möglichst bald wieder aufgenommen werden kann. Ich glaube nur, dass es nicht sinnvoll ist, diese Sachen gegeneinander auszuspielen, sondern dass es eben in einer zweiten Heimat, dem digitalen Raum, ganz eigene ästhetische Formate auch geben könnte, die einfach anders sind, die eine Erweiterung sind, die eine Ergänzung darstellen können, die man aber keinesfalls ausspielen muss gegen das, was sonst im Theater oder im Museum selbst passiert. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das wie so ein Abwehrargument da eingebracht wird, was meines Erachtens gar nicht sinnvoll ist schlussendlich.
Was lässt sich denn unternehmen, um diese digitale Komponente als eine zweite gleichberechtigte Säule eben auferstehen zu lassen?
Ich glaube, was Kultureinrichtungen und Künstler und Kreative im Moment machen können, ist zu experimentieren. Und das machen ja auch viele. Also jetzt gezwungenermaßen, manche haben es auch vorher schon gemacht, unabhängig von dem Shutdown, der jetzt gerade herrscht. Gerade so in der freien Szene wurde natürlich da schon einiges experimentiert. Jetzt machen es auch die großen Häuser zum Teil, dass sie einfach ausprobieren, was funktioniert denn da. Und das finde ich sehr begrüßenswert. Und natürlich kann man jetzt nach 6 Wochen Shutdown auch noch nicht den ganz großen Wurf erwarten, dass da jetzt wirklich die ganz großen, genialen neuen Konzepte hervorkommen. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt wirklich einfach Dinge auszuprobieren und da mutig zu sein, auch mal das Risiko einzugehen, etwas zu machen, was dann am Ende sich nicht bewährt und was man wieder verwerfen muss.
Inwieweit ist das denn den Häusern vorzuwerfen, dass sie da bislang weniger Innovation gezeigt haben in der Masse?
Also vorwerfen würde ich Ihnen das jetzt nicht. Ich glaube, das ist generell ein Phänomen, dass man oft vielleicht so diesen Anstoß braucht, auch um so etwas in Gang zu bringen. Und so sehe ich das hier auch. Natürlich als jemand, der jetzt im Kulturbereich gearbeitet hat oder sich damit beschäftigt, hätte ich mir das oftmals gewünscht, dass man da vielleicht schon mehr macht und dass es da mehr Initiativen gibt. Andererseits kann man natürlich nicht sagen, dass es die gar nicht gibt. Also es gibt etliche, die sich da auch eben drum kümmern. Ich habe eben von der freien Szene gesprochen. Das sind dann Sachen, die nicht so ganz groß im Fokus der Öffentlichkeit sind. Aber es gibt natürlich auch andere große Projekte. Ein viel zitiertes Beispiel, die Concert Hall der Berliner Philharmoniker zum Beispiel, die so etwas ist wie eine zweite Heimat.
Denken wir mal an das Publikum. Die meisten Menschen, die regelmäßig ins Theater gehen, wollen wahrscheinlich auch einfach regelmäßig ins Theater gehen. Das können sie natürlich momentan nicht. Glauben Sie, das Interesse daran ist groß, sich für diese digitalen Dinge zu begeistern? Das ist ja auch dieses gemeinsame Moment, was natürlich absolut fehlt. Und das Brezeln knabbern in der Pause natürlich.
Also das gehört auch auf jeden Fall mit dazu, wenn man ein Theateramt besucht oder ins Museum geht, dieser soziale Aspekt. Ich finde, das kann man jetzt in der Kommunikation aber auch sehen bei manchen Häusern, dass sie eben versuchen, diesen sozialen Aspekt herzustellen. Also ich habe ein Beispiel, was da jetzt auch viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sind diese Hauskonzerte von Igor Levit, dem Pianisten, der jeden Abend aus seinem Wohnzimmer ein kleines Konzert einfach überträgt auf Facebook und Twitter. Und da habe ich ganz das Gefühl, das macht man ja nicht, weil das jetzt so ein toller Sound ist oder weil das, also das ist eher dürftig in der Hinsicht, in der technischen Hinsicht, einfach bedingt durch diese Livestream-Möglichkeiten. Also das ist es nicht, was es ausmacht in meinen Augen, sondern ich habe das Gefühl, die Menschen schätzen das deswegen, weil sie eben gemeinsam die Musik hören können und sich dann natürlich nicht wie sonst, aber doch irgendwie das Gefühl haben, wir erleben das hier zusammen. Und das, glaube ich, macht da auch den Reiz aus von diesem Angebot. Das ist etwas, was sehr spannend ist, wenn Kultureinrichtungen das ausprobieren und darauf setzen, weil sonst etwas plakativ gesagt und pauschal gesagt haben Kultureinrichtungen schnell so diesen Impetus oder wie soll man sagen, einfach senden zu wollen. Also sind immer mit einem starken Sendungsbewusstsein unterwegs. Und da, denke ich, bieten eben diese digitalen Möglichkeiten auch neue Formen der Auseinandersetzung, des Kontakts mit dem Publikum.
Beim Umzug von Kulturangeboten ins Digitale, also die Emotionen, die sich ja beispielsweise durch Social Media erwecken lassen, mehr zu nutzen, das rät der Kulturwissenschaftler Christian Holz.